D-Radio Wissen. Hörsaal. Der Podcast.
Allein an Pollenallergie leiden mehr als 15 Millionen Menschen in der Bundesrepublik, hat Hans-Jürgen Bartsch gelernt. Sie niesen und jucken sich, schlucken Medikamente, die alles andere als lustig sind, und leiden doch Monate oder gar ein Leben lang unter der Krankheit.
Und da, wo es weniger Allergien gibt, ist auf dem Bauernhof. Der Kuhstall hat nichts mit dem üblichen Dreck zu tun. Und wir wissen, dass wenn die Mutter schon im Stall ist, dass das Neugeborene andere Immunantwort hat.
Wir haben jetzt gelernt, dass man Kinder in den Kuhstall stellen sollte. Würde das bei uns Erwachsenen auch noch was bringen oder ist das dann vorbei?
Ich habe dann immer so rote Augen und dann muss ich so furchtbar niesen. Und die Katze leckt sich und durch das Lecken überträgt sie dieses Allergen aus ihrem Speichel auf ihre Haare und die fliegen ja in der Luft bekanntlich herum und das ist das, worauf man allergisch ist.
Die Professorin Erika von Mutius sagt klipp und klar, ab in den Kuhstall. Warum, erklärt sie uns in ihrem Vortrag mit dem Titel Auseinandersetzung des Menschen mit seiner Umwelt, Chemie in natürlicher Umgebung. Gehalten hat sie ihn am 27. Juli 2015 innerhalb der Vortragsreihe Kein Leben, kein Lebensmittel ohne Chemie an der Bayerischen Akademie der Wissenschaften in München. Von Mutius ist Professorin für pädiatrische Allergologie an der Ludwig-Maximilians-Universität und Oberärztin am Dr. von Haunerschen Kinderspital. Also für Naturwissenschaftler ist heute allerhand dabei, für Chemiker wie für Biologen wie für Mediziner. Und nach dem Vortrag wisst ihr, ob die folgende Hypothese stimmt. Wer früh im Leben mit Dreck in Berührung kommt, hat später umso bessere Abwehrkräfte.
Und ich denke, es ist genau das, was diese Jahreszeit für manche mit sich bringt, nämlich das Problem einer allergischen Reaktion. Das Paradebeispiel ist der Heuschnupfen. Sie sitzen in der Wiese und Sie haben Niesanfälle und die Augen jucken und sind gerötet. Und das kann dazu führen, dass das möglicherweise auch bis zum Asthmaanfall geht. Ein Kind hat eine Allergie gegen eine Katze und kriegt so einen juckenden Hautausschlag. Das sieht aus wie so Quaddeln, nennt sich Nesselsucht oder Urtikaria. Und Asthma-Bronchiale im Kindesalter gibt es genauso. Jetzt, wenn man mal so ein bisschen zurückgeht und sagt, was ist das eigentlich für eine Erkrankung? Es ist ganz interessant, wenn man medizinhistorisch zurückgeht. Asthma ist schon länger beschrieben, aber Heuschnupfen ist die Erstbeschreibung so im 19. Jahrhundert und zwar im Hause Hannover bei den englischen Lords. Und die schnupperten an einer Rose und dann mussten die niesen und deswegen wurde das anfänglich Rose Fever genannt. Und es war am Anfang immer klar, dass das eine Erkrankung ist, die selten ist und die bei Leuten, die mit Wohlstand gesegnet sind, auftritt. Und in der Schweiz hat man zum Beispiel in den 50er Jahren nach Leuten mit Heuschnupfen gesucht, weil sie so selten waren. Müsste ich mal vorstellen. Wenn wir jetzt so eine Schulklasse anschauen, das wäre vielleicht die Schulklasse meiner Mutter, das ist 1925. Was würde man denken, wie viele Kinder da vielleicht betroffen waren? Ich würde sagen, mal maximal ein Kind hat Heuschnupfen gehabt. Ja, und ich denke, das war etwas Außergewöhnliches. Wenn man sich heute eine Abitursklasse anschaut, was würden Sie so denken, wenn man die so anschaut? Dann würde man so sagen, naja, wahrscheinlich haben 3 davon Asthma und 5 haben einen Heuschnupfen und andere haben noch eine Neurodermitis. Es ist enorm angestiegen, die Häufigkeit. Und wenn man sich diese Zahlen anschaut, dann sieht das so aus, von 1965 bis jetzt, es ist 2005, Sie sehen diesen steilen, zum Teil Anstieg über viele Studien, die das gezeigt haben über die Jahre, dass da einmal gemessen am Anfang und einmal bestimmt ein paar Jahre später. Und Sie sehen eigentlich bei all denen, mit wenigen Ausnahmen, sehen Sie so einen zunehmenden Trend. Und ob das jetzt nun Asthma ist oder ob das hier ein positiver Allergietest ist, Sie sehen es eigentlich für beide. Und das ist das, was man so die Allergieepidemie genannt hat. Seit den 50er, 60er Jahren ist es dieser rasche Anstieg gewesen. Seit dem Wechsel des Jahrtausends hat sich das zumindest in den europäischen Ländern stabilisiert. Das sind jetzt Zahlen hier aus Deutschland. Und zwar haben die in Baden-Württemberg in Schulklassen haben die Untersuchungen gemacht bei Viertklässlern, jedes Jahr die gleiche. Ein Fragebogen, was hast du für Beschwerden, was hat der Doktor gesagt, ob du Asthma hast oder Heuschnupfen hast. Und die haben auch einen Allergietest gemacht im Blut. Und man sieht, das ist eigentlich ein Plateau, das ist flach. Das heißt, seit der Jahrtausendwende ist kein wirklicher großer Anstieg mehr, zumindest in Deutschland, in der Schweiz, in Italien, da ist es ganz gut gezeigt, ist nicht mehr zu verzeichnen. Sie sehen aber beim positiven Allergietest im Blut, dass das ein Drittel aller Kinder im Schulalter hat. Ja, jetzt sind wir bei 35% in etwa. Gut, was ist eine Allergie? Die klassische Allergie ist der Heuschnupfen. Und Sie denken, ja, ganz klar, das sind die Pollen. Und welche Pollen sind es denn nun mal? Man sieht hier die Birke, man sieht die Hasel und man sieht die Gräser. Und wenn Sie sich das mal genau anschauen unter dem Mikroskop, was ist denn so eine Polle? Und ich komme noch auf nähere Details dessen, worauf man bei der Polle denn nun eigentlich allergisch ist. Von den Pollen gibt es die sogenannten Frühblüher, das sind die Bäume. Und es gibt die sogenannten Spätblüher, das sind die Gräser. Und eine Polle, die in Verruf gekommen ist, ist die Ambrosia. Das ist ein Kraut, das aus den USA sozusagen eingeschleppt wurde. Das ist in Amerika bekannt als Ragweed, ein Unkraut, das sich hier angesiedelt hat. Das bayerische Staatsministerium versucht, eine Kampagne, um das wieder loszuwerden, weil diese Pollen schon in relativ geringen Mengen allergische Beschwerden auslösen können bei Leuten, die darauf allergisch sind. Die Pollen sind noch lange zugange, wenn andere schon vorbei sind. Und das Klassische hier ist dieser Pollenkalender. Wenn ich einen Patienten habe oder ein Kind vor mir habe und er sagt, naja, ich habe dann immer so rote Augen und dann muss ich so furchtbar niesen, dann frage ich meistens, ist das denn mehr so um Ostern oder ist das mehr um Pfingsten rum? Und um Ostern rum, das wären die Frühblüher, das sind die Bäume, hier so zwischen März und April, und bei Pfingsten ist es mehr die Gräser. Und dann gibt es eben noch diesen Schwanz hier raus, hier im Herbst rum, das ist eben dieses Traubenkraut, die Ambrosia, die hier noch eine längere Blüh- und Pollenzeit hat als die anderen. Aber an dem kann man sich einerseits als Arzt oder Ärztin orientieren und sagen, naja, wenn er seine Beschwerden in der Zeit hat, ist es wahrscheinlich am ehesten das und das. Beziehungsweise die Patienten andersrum können sagen, naja, das ist die Zeit, wo es mir schlechter geht, da kann ich vielleicht schon mal vorbeugend Medikamente nehmen oder vielleicht überlegen, dass ich irgendwo hinfahre, wo es diese Pollen nicht gibt. Worauf ist man noch allergisch? Man ist auch auf Tiere allergisch. Das können Hunde sein, das können Katzen sein, das können Pferde sein. Selten mal Meerschweinchen oder Kaninchen, das ist ziemlich selten. Das häufigste ist die Katze, die auch wirklich heftige Reaktionen auslösen kann. Und das, was bei der Katze das Problem ist, was das Allergen ist, das, worauf die Menschen allergisch reagieren, ist im Speichel. Und die Katze leckt sich und durch das Lecken überträgt sie dieses Allergen aus ihrem Speichel auf ihre Haare und die fliegen ja in der Luft bekanntlich herum. Und das ist das, worauf man allergisch ist. Und es gab mal eine Weile diese Empfehlung oder diese Vorstellung, man sollte die Katze waschen, weil dann könnte man das Allergen loswerden, das stimmt auch. Aber Sie müssten das alle 3 Wochen mit Ihrer Katze tun, das wird die wahrscheinlich nicht so komisch finden. Das andere, worauf man allergisch ist, ist der Hausstaub. Das ist ja auch eine bekannte Sache, das ist nicht so sehr saisonal, sondern das ist eigentlich das ganze Jahr herüber. Aber das, was den Hausstauballergie ausmacht, das sind die Hausstaubmilben. Das sind so kleine Spinnentierchen, die können Sie mit dem bloßen Auge nicht sehen. Aber wenn Sie jetzt heute Abend nach Hause gehen und Sie hätten ein Lichtmikroskop und Sie würden es auf Ihre Matratze halten, dann würden Sie sehen, dass es da wuselt. Ja? Und dass da überall diese Spinnen rumwuseln, diese Milben. Und Milben ernähren sich von menschlicher Haut, von Kopfschuppen, von Hautschuppen, von Haaren. Und die lieben es genauso wie wir, nämlich feucht und warm. Und deswegen fühlen sie sich am Bett am allerwohlsten. Und die, anders als die Pollen im Frühjahr, die vermehren sich im Herbst, so ab September, Oktober. Und deswegen ist jemand, der mit Hausstauballergie zu tun hat, für den ist der Herbst eine besonders schlimme Zeit. Und das, was bei der Hausstaubmilbe das Allergen ist, ist nicht das Tierchen selber, sondern es sind die Exkremente. Es sind die Kotpartikelchen. Und innerhalb dieser Kotpartikelchen ist es wiederum ein Enzym, eine Protease. Und ich komme da nochmal ein bisschen später drauf zu sprechen. Jetzt, was macht man, wenn man einen Allergietest macht? Man trägt ein Allergenextrakt auf. Sie müssen sich das so vorstellen, dass das früher so war. Man hat eine Wiese gemäht, wo ganz viel Lischgras drauf war. Dann hat man diese Pollen gesammelt, dann hat man da einen Extrakt gemacht und dann hat man das auf die Haut aufgebracht. Und dann sind es hier so Tropfen auf der Haut, dann sticht man das ein und dann gibt es da so eine juckende Quaddel, wie so ein kleiner Mückenstich. Und dann ist es eine positive Reaktion. Das ist in den Anfängen der Allergologie so gewesen, das hat man mit Hausstaub gemacht, dann hat man diese Milben gezüchtet, dann hat man die ganzen Milben genommen, hat die zerstampft und hat dann Extrakt draus gemacht. Heute weiß man, dass diese Extrakte ganz, ganz, ganz viele unterschiedliche Komponenten enthalten. Und zum Beispiel nur mal für die Gräser, diese Allergene sind alles Eiweißstoffe, sind Proteine. Und es gibt ganz viele verschiedene von diesen Eiweißen. Das Gras hat ja nicht nur ein Eiweiß, sondern es hat viele Eiweiße. Und infolgedessen, die sind dann hier benannt von 1, 2, 4 und so weiter, bis zu 12 verschiedene Eiweiße. Und es gibt manche Eiweiße, die ganz spezifisch sind für die Gräserpollen. Das heißt, die gibt es nur im Graspollen. Aber es gibt andere Eiweiße, wie zum Beispiel Profiline, die gibt es auch im Apfel, die gibt es im Weizenmehl, die gibt es bei der Birke. Und das ist das, was man eine Kreuzsensibilisierung nennt. Also jemand, der auf Gräser allergisch ist, der ist plötzlich auch auf Weizenmehl, verträgt es nicht mehr gut oder verträgt kein Kernobst mehr oder solche Sachen. Das heißt, es gibt Komponenten, die sind spezifisch und andere, die sind nicht so spezifisch. Und wenn Sie mal das Messen und Bestimmen bei einem Patienten, dann hat jeder so ein bisschen ein anderes Profil. Also jeder, der eine Allergie hat, erkennt ein bisschen, oder sein Immunsystem erkennt so ein bisschen andere Komponenten. Manche, die besonders Haupt-Major-Allergen, wie man es nennt, andere eher das Nebenallergen, manche diese Kreuzallergene und manchmal nur die ganz spezifischen. Und das kann man heutzutage testen, das testet man im Blut. Und aus dieser Mischung heraus, hier von den ganzen vielen Eiweißen, die da drin sind, kann man mittlerweile die einzelnen Eiweiße isolieren und alleine testen. Und man geht sogar heutzutage noch weiter, weil ein Eiweiß ist eine lange Reihe von Aminosäuren. Und dann kann man die 5 oder 6 Aminosäuren, die das Immunsystem ganz besonders erkennt, die kann man ausschnipseln und die kann man mittlerweile synthetisch herstellen. Und die kann man jetzt gesondert testen, sodass man genau weiß, worauf der Patient nun eigentlich allergisch ist. Was macht jetzt diese Allergie? Ein kleiner Ausflug in die Immunantwort des Menschen. Das ist nämlich eine komplizierte Kaskade. Ganz am Anfang steht hier eine Zelle. Das nennt sich Antigen präsentierend. Das ist eine Zelle, die hat ganz lange Finger. Und die sitzt zum Beispiel bei Ihnen in der Nasenschleimhaut. Und durch die Schleimhaut hindurch gehen diese Finger und fischen in der Luft alles das, was sich da draußen befindet. Die sind wie so Sensoren. Und das können Schadstoffe sein, das können Bakterien sein, das können Allergene sein. Alles, was Sie einatmen, wird mit diesen langen Fingern hier gefischt und dann hier gebunden. Und diese Zelle präsentiert es einer anderen Immunzelle und sagt, schau mal, das ist das, was da draußen rumfuhrwerkt. Überleg doch mal, ob du da nicht dagegen reagieren musst. Und dann differenziert sich diese Zelle aus und sagt, okay, wenn es zum Beispiel hier Bakterienbestandteile präsentiert bekommt, dann differenziere ich mich in eine sogenannte TH1-Zelle. Und wenn es Allergen sieht, dann differenziere ich in eine TH2-Zelle. Warum ist das wichtig? Weil diese Zellen helfen einer anderen Zelle, nämlich einer B-Zelle, überhaupt das Immunglobulin, nämlich diesen Antikörper zu produzieren. Die Allergie wird vermittelt durch einen Antikörper, der IgE heißt. Und das ist auch das, was Sie im Blut hier messen, dieser ganz spezielle Antikörper. Und der wird von dieser Zelle gebildet. Und erst wenn die Zelle die Instruktion hier von der TH2-Zelle hier bekommt, dann bildet sie überhaupt diesen Antikörper. Und das, was dann passiert, ist, dass dieser Antikörper, der schaut so aus wie so ein Y, der setzt sich auf andere Immunzellen, sogenannte Mastzellen oder auch Eosinophile. Und wenn zwei solche Antikörper, die da drauf sitzen auf der Oberfläche, jetzt das Allergen binden, also die Polle oder die Katze, dann kommt es zu einem Ausbruch von schon präformierten kleinen Vesikeln, die da in dieser Zelle drin sind. Und das sind die Botenstoffe, die da ausgeschüttet werden. Und ja, die wirft diese Botenstoffe aus. Und das sind Botenstoffe unter anderem, die die Gefäße, Blutgefäße durchlässig machen. Und deswegen haben sie plötzlich einen Fließschnupfen. Plötzlich kommt sozusagen aus den Blutgefäßen diese Flüssigkeit und sie müssen niesen. Und sie haben diesen Fließschnupfen, ihnen rennt die Nase oder ihnen tränen die Augen. Oder eben auch im Hauttest, sie haben dann diese Quaddel. Und diese Quaddel ist nichts anderes, als dass da so ein kleines Blutgefäßchen plötzlich undicht wird, diese Flüssigkeit abgibt. Und das ist das, was da juckt. Und das nennt man dann eine Soforttypallergie. Das ist die klassische, ganz klassische Allergie. Klassische Geschichte ist zum Beispiel ein kleiner Junge, kommt zu mir in die Ambulanz, in die Sprechstunde und die Mutter sagt, der war im Zirkus. Raten Sie mal, was passiert ist. Der hat die Pferde gesehen. Zack, hat er entweder einen Asthmaanfall gehabt oder einen schweren Heuschnupfen. Das ist eine typische Soforttypreaktion. Gut, soweit eine kleine Einführung in das, was Allergie ist. Es kommt alles aus der Umwelt. Am Schluss kann man es alles aufschlüsseln in einzelne kleine chemische Komponenten. Und ich möchte ein bisschen Zeit jetzt damit verbringen, zu sagen, wie kommt es denn dazu, dass einer allergisch wird oder einer vielleicht nicht allergisch wird. Und ich möchte als erstes mal darüber sprechen, wo es denn weniger Allergien gibt. Und da, wo es weniger Allergien gibt, ist auf dem Bauernhof. Das ist eine Beobachtung, die wir seit ungefähr der Jahrtausendwende gemacht haben. Und wie haben wir das festgestellt? Wir haben Untersuchungen gemacht in kleinen Dörfern. Wir sind da in die Schulen gegangen. Das sind alles kleine ländliche Regionen. Das ist so ein typisches Dorf in der Nähe von Salzburg. Sie sehen hier die Bauernhäuser, die Nicht-Bauernhäuser. Da hinten sind die Kühe auf der Weide, so wie es halt bei uns sozusagen so ist. Und wir haben gefragt, ob das Kind auf dem Bauernhof aufwächst oder ob das Kind nicht auf dem Bauernhof aufwächst. Angefangen und angestoßen wurde diese Beobachtung von einem Kollegen in der Schweiz, einem Dr. Gassner, der in einem kleinen Dorf lebt, in der Nähe von Liechtenstein, und der Schularzt ist. Und der hat jedes Jahr, weil ihn das interessiert hat, hat er Allergiebestimmungen bei seinen Schulkindern gemacht. Und der hat gesagt, dass irgendwie die Kinder, die vom Bauernhof kommen, die haben keine Allergie. Und das hat eigentlich keiner so recht hören wollen, bis dann meine Freundin, die Professor Charlotte Braun-Fahrländer, die sowieso so eine Untersuchung gemacht hat, gesagt hat, naja, fragen wir halt mal eine Frage mehr oder weniger, schadet ja nichts. Und er hatte recht. Und das hat sich jetzt in vielen, vielen, vielen Studien bestätigt. Und es ist, wenn man vergleicht, Kinder, die nicht auf dem Bauernhof leben und Kinder, die auf dem Bauernhof leben, da sieht man die großen Unterschiede. Das hat also nichts mit Stadt-Land zu tun, sondern das ist auf dem Land der Unterschied, ob sie auf dem Bauernhof leben oder nicht auf dem Bauernhof leben. Und wenn Sie so eine Untersuchung machen, das sind jetzt Schulkinder, das ist die Alex-Studie, das ist die erste Studie, die wir damals gemacht haben, das war südlich von Kaufbeuren. Und da sieht man, dass Kinder, die auf dem Bauernhof, das sind alles Viertklässler, also so, alles Volksschule, Alter 6 bis 12 ungefähr. Und die auf dem Bauernhof hier aufgewachsen sind, deutlich weniger Asthma oder Asthma-Beschwerden oder Heuschnupfen oder Heuschnupfenbeschwerden. Und vor allen Dingen ganz wichtig, auch im positiven Allergietest. Das ist nicht so, dass Bauernkinder einfach unempfindlicher sind und das halt nicht so berichten wie andere, sondern auch in einem objektiven Test, wie einem Hautallergietest in dem Fall, sehen wir diesen Unterschied auch. Und es ist mittlerweile in zahlreichen Studien, es gibt über 35 Studien mittlerweile, die das belegen, wirklich kreuz und quer durch die Welt. Neuseeländische Kollegen haben Fragebögen von uns genommen, haben das in Neuseeland reproduziert oder auch in den USA jetzt gerade wieder. Also dieser Zusammenhang hier zwischen dem Aufwachsen auf dem Bauernhof und dem weniger an Asthma und Allergien bei Kindern und im Übrigen auch bei Erwachsenen ist, glaube ich, wirklich eine Tatsache. Und da, wo das Bauernsein am traditionellsten ist, da ist der Effekt am stärksten. Und was meine ich damit? Es gibt die Amish People in Amerika. Amish People sind Wiedertäufer, Anabaptisten, die aus der Schweiz, aus der Reformationsbewegung hervorgegangen sind und im Gegensatz zu Zwingli gesagt haben, wenn ich getauft werde, möchte ich das bei vollem Verstand tun. Also tue ich das, wenn ich 18 bin und nicht sozusagen schon als Baby getauft werden, sondern ich will mit 18 getauft werden. Und die sind zum Teil im Zürichsee ertränkt worden und sind dann langsam in verschiedenen Wellen über das Rheintal nach Amerika ausgewandert und stammen eigentlich aus dem Berner Oberland. Und die Geschichte ist so, dass ich vor ein paar Jahren in Amerika war und über unsere Bauerngeschichten referiert habe. Und dann kommt ein Kollege, Allergologe, niedergelassener Allergologe in Indianapolis, und erzählt mir die folgende Geschichte. Er sagt, wir, seine Frau und er, ein jüdisches Ehepaar, ist befreundet mit amischen Leuten, schon seit langer Zeit. Und die Amischen leben ja so ganz zurückgezogen, die leben ohne Elektrizität, ohne Krankenversicherung, ohne dass sie Teil der üblichen amerikanischen Lebensweise sein wollen. Und die haben auch sowas, Krankheiten wie diese Bluterknie, können sich erinnern aus der Zarenfamilie in Russland, die haben ja auch diese Bluterknie und stellen sich vor, sie sind jetzt ein Landwirt und es betrifft nur die Männer und die haben so ein dickes Knie und können 3 Monate nicht bei der Ernte oder auf der Landwirtschaft mithelfen, können sich vorstellen, was das für eine Katastrophe war. Amy, die Frau von dem Kollegen von mir, die kannte sich aus mit solchen Krankheiten und hat den Amish People geholfen. Die hat den Faktoren infundiert und geholfen, das Geld zu beschaffen und so weiter und so fort. Und Mark hatte wohl ein bisschen schlechtes Gewissen und hat gedacht, ich sollte vielleicht auch mal was Gutes tun. Und hat gesagt, naja, das, was ich kann, ist halt, ich bin halt Allergologe und infolgedessen werde ich denen umsonst eine Ambulanz da bereitstellen. Und das hat er auch gemacht, aber es kam keiner. Und die, die kamen, die hatten keine Allergie. Und das hat er mir so erzählt und hat gesagt, warum ist denn das so? Und dann habe ich gesagt, ich habe keine Ahnung. Und dann hat er mich mitgenommen zu den Amish People. Und Amish People ist wirklich unbeschreiblich eindrücklich. Das sind große Familien. Es ist ganz klar, ich bin nach Indianapolis geflogen und mit ihm da in dieses Amish-Land gefahren. Da fährt man ungefähr 2-3 Stunden. Aber das ist wie wenn man eine Zeitreise in Europa macht. Ich verstehe die Amish People, die haben so einen alemannischen Dialekt, die verstehen zum Teil mich. Es gibt da Apfelmus und Hackbraten und alles, was wir auch so traditionell vielleicht von unseren Großeltern her noch kennen. Diese Weggläser, diesen Gummi kann sich vielleicht auch noch erinnern. Und sie machen eine Landwirtschaft, sie pflügen und eggen mit den Tieren, mit so großen belgischen Pferden. Und dann haben sie die kleinen Traber, mit denen sie ihre Kutschen fahren. Also es ist wirklich, wie wenn man hier 250 Jahre bei uns zurückgehen würde. Und sie kommen aus der Schweiz, sie kommen aus dem Berner Oberland. Und da habe ich gesagt, ja, wir machen ja gerade eine Studie in der Schweiz. Lass uns das doch mal verifizieren. Ich glaube, du hast recht. Und jetzt lass uns doch mal nachschauen. Und dann haben wir bei 138 Kindern von den Amish People verglichen mit den ungefähr 2000 Kindern aus der Schweiz. Und wir haben dieselbe Altersklasse, dieselben Allergene, dieselben Fragen, alles gleich. Und Sie sehen schon hier sozusagen, das sind die Schweizer Bauernkinder, die weniger haben als die Nicht-Bauernkinder für Asthma oder Heuschnupfen. Oder hier im Allergietest, in dem Fall ist es ein Blutallergietest, der bekannte Bauernhofeffekt. Aber schauen Sie mal, was bei den Amischen ist. Da ist so gut wie nichts mehr. Die haben keinen Heuschnupfen mehr. Das Asthma, was die haben, würde ich nicht als Asthma bezeichnen. Das ist eine spastische Bronchitis mit Virusinfekten, aber nicht wirklich das, was wir als chronisches Asthma sehen. Und wir haben mit denselben Allergenen hier einen Allergietest gemacht, in dem Fall auf der Haut, aber die gleichen Allergene. Und Sie sehen schon die unglaublich niedrige Sensibilisierungsrate. Also ich denke, dass Marc recht hatte und ich denke, dass ganz viel auf diese traditionelle Landwirtschaft zurückzuführen ist. Was ist es denn in dieser Landwirtschaft, die diese Effekte macht? In den vielen Studien, die wir gemacht haben, sind es immer 2 Faktoren, die man rausschälen kann. Das eine ist der Stall. Das ist der Kontakt mit den Nutztieren. Allen voran die Kuh. Es muss immer irgendwie eine Kuh dabei sein. Kuh, Geflügel, Schweine. Das sind die, die diesen Schutzeffekt machen. Pferde alleine oder Schafe alleine oder Ziegen alleine reicht nicht. Es ist immer irgendwie die Kuh. In dem Fall die Kuh, die mit Heu und Stroh im Stall noch vergesellschaftet ist, ob das so ein Mix von Dingen ist oder ob das nur Anzeichen für eine traditionelle Bewirtschaftung ist, das kann ich nicht sagen. Und die zweite Säule der Beobachtung ist die Rohmilch. Das ist ja alles Milchwirtschaft bei uns, auch bei den Amischen. Und die gehen nicht in den Supermarkt und kaufen sich da irgendwie eine Milch, sondern die trinken oft ihre Milch und die kochen sie auch oft nicht ab. Und diese Rohmilch ist die andere Säule dieses Effektes, dieses Schutzeffektes. Erstmal gehen wir mal zum Stall. Was ist es denn, was im Stall da so toll ist? Ja, wo die Kühe sind und wo die Kinder sind, ganz früh oft schon sind. Sie alle wissen es, das ist jetzt kein sauberer Aufenthaltsort, aber nicht im Sinn von Dreck, sondern im Sinn von Exposition. Und da fliegt unglaublich viel rum, Heu, Stroh, Pflanzenmaterial, aber ganz viele Bakterien, ganz viele Schimmelpilze. Und wenn Sie sowas auch mal hier unter das Elektronenmikroskop legen, dann sehen Sie, dass Sie hier Pflanzenmaterial haben, aber auch Bakterien, Schimmelpilze und dass das möglicherweise eine Exposition sein könnte. Und das hat uns interessiert, weil es die Idee gibt, der Hygienehypothese, die schon angesprochen ist, das sind alles Bestandteile, die das Immunsystem stimuliert, sind aber keine krankmachenden Keime. Ja, was da im Kuhstall umeinander fliegt, macht vielleicht die Kuh krank, aber nicht unbedingt uns Menschen krank. Oder, Sie kennen es ja auch sonst, ganz viele Bakterien sind gute Bakterien. Wir brauchen sie in unseren Kläranlagen, wir brauchen sie in unserem Darm und so weiter und so fort. Aber sie haben natürlich eine Stimulation des Immunsystems. Das Immunsystem erkennt es ja. Und deswegen waren wir an diesen Bakterien und auch an diesen Schimmelpilzen interessiert. Und zunächst zu den Bakterien. Wie kann man das denn messen? In der Zeit, wie wir unsere Studien gemacht haben, hätte man es entweder anzüchten können, das wäre unglaublich zeitaufwendig, kostenintensiv, eigentlich nicht durchführbar gewesen. Aber man wusste, auf der Zelle von Bakterien sind bestimmte Strukturen, das sind so Kombinationen zwischen Eiweißen, Zuckern und Fetten. Das nennt sich Lipopolysaccharide, also Lipid- und Zuckerverbindungen. Und die sind typisch für gramnegative Bakterien. Und man weiß, dass diese Lipopolysaccharide starke Stimulantien des Immunsystems sind. Und die Gram-Positiven, die haben hier eine andere Schicht, die nennt sich hier Peptidoglykan, von der auch bekannt ist, dass sie starke Stimulierer des Immunsystems sind. Weil das Immunsystem hat zwei Arme. Ein Arm erkennt, dass da Bakterien sind, kann aber nicht genau sagen, was für Bakterien das sind. Aber sagt, huch, da ist was, da mache ich eine Immunantwort, aber ich weiß es nicht so genau. Und diese Bakterien sind häufig in der Umwelt, die sind oft nicht wirklich pathogen. Und dann, wenn ein Bakterium dann so invasiv wird und dann uns wirklich krank macht, sagen wir mal Salmonellen, schlängelt sich dann doch durch die Darmwand durch und macht uns richtig krank, dann kommt der andere Arm des Immunsystems und sagt, ah, das ist eine Salmonelle, okay, die merke ich mir, gegen die werde ich eine bestimmte Immunantwort machen. Das ist ja auch das, was Sie beim Impfen machen. Ja, die erkenne ich wieder und wenn ich die wieder erkenne, dann kann ich ganz schnell feuern, wenn die wiederkommt. Ja? Und das angeborene Immunsystem, dieser Arm hier, erkennt diese Strukturen auf der Zellwand der Bakterien und diese adaptive Immunantwort, das ist die speziell bestimmte Infektionen bekämpft oder auch die Allergie macht. Gut, warum ist es wichtig? Wenn wir jetzt zurückkommen zu unserem Schema, da hatte ich ja gesagt, hier diese dendritischen Zellen und so weiter, wenn das hier Allergen erkennt, dann geht es in diese Richtung. Wenn das hier aber Bakterien erkennt, dann geht es in diese Richtung. Und das ist der Gegenspieler. Die TH1 ist der Gegenspieler und wenn der aktiviert ist, dann geht es sozusagen weg von der Allergieantwort. Und deswegen haben wir das dann gemessen. Wir haben diese Bakterien im Matratzenstaub gemessen, weil wir haben gesagt, ein Kind, was viel im Stall ist, ich meine, Sie wissen es selber vielleicht, wenn Sie im Kuhstall sind, alles riecht. Das haben Sie auf den Kleidern, das haben Sie in den Haaren, das haben Sie auf der Haut. Und französische Kollegen haben in Besançon haben das mal gemessen und haben geschaut, was fliegt im Stall, im Kuhstall rum und was ist im Innenraum, im Schlafzimmer des Kindes. Und es ist in etwa dieselbe Zusammensetzung, bloß halt nicht so viel. Und die sind dann zu dem Schluss gekommen, wenn man 8 Stunden auf seiner Matratze schläft, hat man genauso viel Exposition wie 20 Minuten im Stall. Deswegen haben wir die Matratze hergenommen, auch weil es einfacher geht, und haben in der Matratze jetzt dieses Endotoxin der gramnegativen Bakterien gemessen. Und je mehr von diesem Endotoxin da in der Matratze war, desto geringer war das Risiko für Heuschnupfen oder für einen positiven Allergietest. Und für die nicht allergischen Beschwerden war es aber andersrum. Das heißt, dieses Endotoxin, das hat so einen Januskopf. Manche Sachen sind gut, manche Sachen sind nicht gut. Das heißt, das konnte es uns nicht wirklich erklären. Wir hatten dann noch Hinweise, dass die gram-positiven Bakterien vielleicht da doch gut sind, dass die Schimmelpilze vielleicht gut sind. Aber das waren alles zu unbestimmte Marker. Und wir hatten dann doch das Gefühl, wir möchten doch jetzt gerne wissen, gibt es jetzt in dieser Suppe, in diesem Stall, gibt es vielleicht doch das supergute Bakterium, was uns diesen Effekt macht? Und das, was wir gemacht haben, ist, wir haben wieder Matratzenstaub gesammelt. Und heutzutage können Sie mit DNA-Spuren Bakterien nachweisen. Sie stellen sich vor, Sie sind ein Kriminalist. Und ein Kriminalist macht es ja auch so, der nimmt DNA-Spuren und identifiziert dann, wem die gehören. Das können Sie mit Menschen machen, das können Sie mit Mumien machen, das können Sie auch mit Bakterien machen. Weil Bakterien haben ein bestimmtes Gen und dieses Gen haben nur und einzig Bakterien. Wenn Sie das finden im Staub, dann wissen Sie, dass da Bakterien waren. Das ist der eine gute Punkt an diesem Gen. Der andere Punkt ist, dass dieses Gen so unterschiedlich ist in jedem Bakterium. Das heißt, Sie können sagen, okay, wenn dieses Gen so ausschaut, dann ist es ein Escherichia coli. Oder wenn es so ausschaut, dann ist das ein Staphylococcus aureus oder ein Lactococcus oder was auch immer. Das heißt, Sie können einen sogenannten Fingerabdruck machen, einen molekularen Fingerabdruck der Bakterien, die Sie in Ihren Umweltproben haben, und dann schauen, was das ist. Wir haben das so gemacht, wir haben diese DNA amplifiziert, also vermehrt. Dann haben wir sie denaturiert, das heißt, diese Stränge auseinandergebrochen und haben die laufen lassen in einer Gel-Elektrophorese. Und je nachdem, wie groß dieser Strang ist, wie stark gefaltet oder nicht gefaltet, bleibt er da stecken oder wandert bis ganz am Schluss. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt nehmen wir diese Banden und schauen mal, ob diese Bande jetzt häufiger bei denen sind auf dem Bauernhof oder häufiger bei den Nicht-Asthmatikern oder sowas. Und haben dann erst die Statistik gemacht. Und wie wir dann die Zusammenhänge gesehen haben, sind wir zurück auf das Gel. Und da steckte ja noch die DNA drin und dann haben wir die sequenziert, weil das war damals zu teuer. Heute sequenziert man alles einfach durch, heute kostet es nicht mehr viel. Naja, es kostet schon noch, aber es kostet nicht mehr so viel. Aber das war die Art und Weise, wie wir es damals gemacht haben. Jetzt haben wir es auch alles durchsequenziert, wir finden immer noch das Gleiche, Gott sei Dank, sodass ich mich traue, Ihnen das auch so zu zeigen. Und das sind diese Banden, die wir da gesehen haben. Und klar, je mehr von diesen Banden, je mehr von diesen Bakterien, desto wahrscheinlicher ist das Kind ein Bauernkind, das ist ein bisschen trivial, aber desto weniger Asthma. Und unsere französischen Kollegen haben dann auch noch Proben genommen und haben Schimmelpilze angezüchtet und da war dasselbe Muster. Je mehr von denen, desto wahrscheinlicher ein Bauernkind und desto weniger Asthma. Tja, die Magic Bullet. Ja, wir hatten gehofft, da ist jetzt der super Keim, den kann man dann isolieren und dann kann man den applizieren und das ist jetzt die Bekämpfung für Asthma und Allergie, aber wie so oft in der Biologie ist es nicht so einfach. Es ist nicht die eine Nadel im Heuhaufen. Gut. Ist es jetzt so, dass desto mehr, desto besser? Ist das so? Oder ist das so eine Art Minestrone, so eine Suppe? Und die Suppe ist besonders gut, wenn da, ich weiß nicht, Zwiebeln und Knoblauch drin sind. Und vielleicht sind es die, auf die es ankommt. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben den Eindruck, es ist ein Cocktail. Es ist eine bestimmte Mixtur von Sachen. Da sind Gram-Positive dabei, da sind Gram-Negative dabei. Wir machen das jetzt schon seit ein paar Jahren. Namen tauchen da auf. Acinetobacter ist ein ganz besonders interessanter Gram-Negativer Keim. Aber auch die Staphylokokken, die Bazillen, also so manche, die wir da gesehen haben. Und wir denken, dass die wahrscheinlich ein wesentlicher Beitrag zu diesem Schutzeffekt sind. Ich komme dann nachher noch weiter drauf zu sprechen. Und es sind auch immer Schimmelpilze. Und das ist Penicillium und Eurotium, das ist die sexuelle Form von Aspergillus, also Penicillium und Aspergillus. Die Geschichte fängt aber früh im Leben an, weil das ist, wann die Exposition anfängt. Ja, das sind Familienbetriebe, das heißt, die Mutter ist im Stall und wir wissen, dass wenn die Mutter schon im Stall ist, dass das Neugeborene andere Immunantwort hat als ein Neugeborenes, was nicht so im Stall war. Und das ist die Exposition, da ist alles drauf, was man braucht, die Kälber, das Stroh, die Mama, die Milch. Und wir wissen, dass wenn das Kind in dem ersten Lebensjahr schon in den Stall mitgenommen wird, das ist hier Woche 8, wir haben ein Gesundheitstagebuch, die Eltern gebeten, ein Gesundheitstagebuch zu führen, Woche 8, bis hier Ende des ersten Lebensjahres, wenn die in den Stall mitgenommen werden, im Vergleich zu denen, die nicht im Stall mitgenommen werden, da ist der große Schutzeffekt. Und es ist auch eine Frage der Dauer des Stallaufenthalts. Das ist kein Stallaufenthalt, das ist mehr als 6 Stunden pro Woche. Es ist nicht nur Asthma-Beschwerden, sondern auch laufende Nase, Rhinitis-Beschwerden und Asthma-Beschwerden haben diese Kinder. Also es passiert schon ganz viel im ersten Lebensjahr, aber möglicherweise eben auch später. Und wenn Sie sich vorstellen, Sie sind da so im Stall, dann weiß man ja, dass diese Bakterien durch die Luft fliegen. Und die Frage ist, sind es jetzt nun die Bakterien oder sind das die Bestandteile dieser Bakterien? Ist es etwas, was mit dem zusammenhängt, was wir Mikrobiom nennen? Das haben Sie wahrscheinlich alle schon gehört. Mikrobiom ist diese neue, ganz neue Wissenschaft, die einfach stattfindet, weil man jetzt diese Bakterien alle so mit DNA-Spuren zeigen kann. Und wir wissen, dass wir alle besiedelt sind. Wir haben mehr Bakterien auf uns und in uns, als dass wir selber sind. Wir haben 10-mal mehr Bakterien als eigene Zellen. Jetzt können Sie sagen, wer sind wir überhaupt? Ja, es ist ein absolut faszinierender neuer Zweig der Wissenschaft. Und man weiß, dass Bakterien Nischen haben. Die Bakterien in der Nase sind anders als auf der Haut und die sind auf der Stirn anders als auf den Händen und so weiter und so fort. Und man weiß auch, dass diese Bakterien, die wir tragen, in und auf uns tragen, dass die ganz wichtige Funktionen haben. Die tun nämlich unser Immunsystem, also wie sagt man, das lernt dadurch. Wenn man zum Beispiel nämlich eine Maus steril aufwachsen lässt und die ein Babymaus gar keine Bakterien hat, die es kolonisiert, die auf dieser Maus wachsen, dann hat es ein völlig verrücktes Immunsystem. Und diese Babymaus, die steril aufwächst, die entwickelt zum Beispiel spontan allergisches Asthma. Und die hat, wenn man ihr dann wiederum die Keime zuführt, die eine normale Maus hat, dann hat sie wieder ein normales Immunsystem. Also wir wissen, dass diese Bakterien auf uns und in uns extrem wichtig für uns sind. Zum Beispiel auch ohne diese Bakterien könnten wir Vitamine gar nicht herstellen, sogar lebenswichtige Vitamine, die unser Körper braucht. Und deswegen ist natürlich die Frage hier, ist diese Exposition im Stall, hat das was mit dem Mikrobiom zu tun? Ist es, weil dann andere Bakterien auf und in uns sind? Oder ist es, weil das Immunsystem hier stimuliert wird? Und geht das über das Eingeatmete, geht es über die Haut oder geht es hier über den Darm? Weil wir wissen, dass Darmbakterien auch was mit Lungeneffekten zu tun hat. Lange Rede, kurzer Sinn, ich will das nicht allzu sehr ausführen. Es ist so, dass wir uns das angeschaut haben, je mehr Diversität hier im Stall ist, desto mehr Diversität ist in der Nase und im Rachen. Und die Diversität in der Nase ist dagegen, dass sich da Pathogene ausbilden und das schützt vor Asthma. Gut, das ist sozusagen der Exkurs in den Stall gewesen. Für mich, ehrlich gesagt, die faszinierendste Arbeit, die ich so gemacht habe. Aber jetzt ist natürlich die Frage, naja, Sie sind in München und eine Kuh sozusagen im Haus ist halt ein bisschen schwierig. Und Sie sagen sich, naja, kann ich mir das anders nutzbar machen? Kann ich vielleicht sagen, naja, Haustiere, Hunde, Katzen. Katzen ist vielleicht keine so gute Idee, weil sie doch ziemliches Allergiepotenzial haben. Aber da, wo Hunde gehalten werden, gibt es mehr Bakterien im Hausstaub und so weiter. Und da gibt es jetzt doch eine gewisse Evidenz oder eine gewisse Plausibilität, dass die zumindest nicht schlecht sind. Und dass, wenn ein Kind in eine Familie geboren wird, wo ein Hund da ist, dass das vielleicht davon profitiert. Andere haben dem widersprochen. Also so hundertprozentig sicher ist es nicht, aber schädlich ist es nicht. Und dann haben Leute gesagt, na gut, also wenn es da so gute Bakterien gibt, dann ist doch vielleicht der Joghurt das Richtige. Sie kennen die alle, wie sie heißen, von Nestlé und Danone und ich weiß nicht. Also, ich will jetzt hier keine Werbung machen, aber es sind ja tausende von diesen Produkten mittlerweile auf dem Markt. Und machen die denn auch das, von dem sie den Anspruch haben? Das Problem ist das folgende. Es gibt Studien dazu, die Probiotika sind die Keime und die Präbiotika, das sind Zucker, die bestimmten Keimen das erleichtern sollen, im Darm besonders gut anzuwachsen. Und die Studien, die da gemacht worden sind, die haben unterschiedliche Sachen. Die einen haben Lactobacillen verwendet, die anderen haben Bifidobakterien verwendet, die dritten haben bestimmte Zucker und Bifido und Lactobacillen verwendet. Und nichts ist wirklich vergleichbar. Dann haben manche gesagt, ja, da muss man schon ganz früh anfangen in der Schwangerschaft. Und andere haben gesagt, naja, wir machen das danach. Also auch das ist nicht vergleichbar. Und dann sind es oft kleine Studien, kleine Fallzahlen. Das ist immer schwierig in der Statistik. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, man kann es heute nicht sagen. Ja? Und wenn ich als Medizinerin, wenn ich Studien mache zu den Medikamenten, die ich verabreiche, dann vergleiche ich ja auch nicht eine Klasse von, sagen wir mal, Steroiden, also Corticosteroiden, ja, also Cortison auf gut Deutsch, mit, ich weiß nicht, zum Beispiel Weichstellern. Würde ich ja auch nicht machen. Oder so irgend so ein Mix. Ich würde ja schon genau gerne wissen, ob das vergleichbar ist. Und so weit sind wir einfach noch nicht. Das heißt, von diesen ganzen schönen Beobachtungen, die wir jetzt aus dem Stall und aus diesen Studien haben, haben wir im Moment leider noch keine unmittelbare Anwendung. Was ist mit Risiko? Sie kennen vielleicht diese Sachen von den Pollen. Die Pollen in der Stadt, das sind Arbeiten von der Frau Professor Behrendt an der TU. Und das ist jetzt in München gesammelt aus einer Nebenstraße mit wenig Stadtverkehr. Und so verdreckt sind die Pollen, wenn sie an einer, ich weiß nicht, Heckenstaller Straße war das jetzt, glaube ich, ja genau, Heckenstaller Straße, wo sie die in München höchst gemessene NO2-Konzentration, die durch Verkehr vor allen Dingen kommt, eine Hauptstraße mit Durchgangs- und Berufsverkehr. Und da sehen Sie schon, diese Pore ist verstopft und das ist alles Dreck, vor allen Dingen auch Diesel und Lkw. Und man weiß mittlerweile, dass Luftschadstoffe schon eine Rolle haben. Es gibt Hinweise, dass diese Luftschadstoffe das Risiko einer Pollenallergie erhöhen. Man weiß, es verschlechtert ein bestehendes Asthma. Und wenn diese Belastung sehr stark ist, und mit sehr stark meine ich ungefähr 50 Meter bis zu einer Straße wie dem Mittleren Ring, dann ist wahrscheinlich auch das Risiko für eine Neuentstehung von Asthma erhöht. Aber die schlimmste Form der Luftschadstoffe ist das Rauchen. Und es ist immer noch so, das Aktivrauchen. Unsere Jugendlichen, die fangen halt immer noch an mit dem Aktivrauchen. Und wenn die das Rauchen anfangen und da schon mehr als 4 Jahre doch relativ regelmäßig geraucht haben, dann ist das Risiko 4-fach erhöht, dass da ein Asthma ist und er neu entwickelt oder dass es nicht verschwindet in der Pubertät. Also Rauchen ist wirklich ein Thema. Und die gute Nachricht beim Rauchen ist, dass solche Maßnahmen wie das Rauchverbot eine Wirkung haben, eine Gesundheitswirkung. Das ist eine Studie aus Schottland, das ist, bevor das allgemeine Rauchverbot eingeführt wurde, die Rate an Krankenhausaufnahmen für Asthma. Und danach sieht man, dass die deutlich gesunken ist. Also es lohnt sich, für sowas zu kämpfen. Und es lohnt sich, auf Public Health-Ebene zu schauen, dass man hier wirklich die Raten und die Rauchverbotssachen haben Relevanz. Das letzte Thema sind Feuchtigkeitsschäden. Das will ich einfach nur kurz ansprechen, weil das einfach was ist, was man mit nach Hause nehmen kann. Schimmelbefall in der Wohnung, im Bad, in der Küche, hinter Schränken. Hat was mit Asthmaentstehung zu tun? Wie genau, weiß man nicht. Es gibt keine ganz klaren, kontrollierten Studien, aber ich denke, es macht Sinn, sowas zu vermeiden. Das heißt, wir haben schon Möglichkeiten der Vorbeugung. Sie sind Vermeidung von Aktiv- und Passivrauchen, vor allen Dingen die werdenden Mütter. Ja, weil wenn die Mutter raucht, ganz klar das Kind ein Asthma-Risiko hat. Das Vermeiden von Feuchtigkeitsschäden, starke Verkehrsbelastung, vor allen Dingen mit Lkw und Dieselpartikeln. Es gibt spezielle Säuglingsnahrungen, die helfen für Neurodermitis und Nahrungsmittelallergie, aber nicht für Asthma. Und diese Probiotika, auf die ich gerade angesprochen habe, die den Lactobacillus enthalten, vielleicht haben die einen Schutz vor Neurodermitis, aber sicher nicht für Asthma. Gut, ich komme zum Schluss. Allergene ist eigentlich unsere natürliche Umwelt. Eigentlich ist es was, was unser Immunsystem tolerieren müsste. Eigentlich sind es Sachen, die ganz natürlich sind. Und wir haben zunehmend diese Toleranzmechanismen verloren. Das sind Eiweißstrukturen, das weiß man mittlerweile, die bestehen aus zahlreichen Komponenten. Das Immunsystem erkennt manche dieser Komponenten, andere nicht. Es gibt diese Kreuzallergien und jeder Patient ist ein bisschen anders. Jeder Mensch ist anders und jedes Immunsystem reagiert auch ein bisschen anders. Die gute Nachricht, es gibt diesen Schutz und die Natur macht es uns vor. Dieser Schutz hat wahrscheinlich was mit Bakterien, Schimmelpilzen zu tun. Es gibt aber auch Gegenden in der Welt, die nicht mit Bauernhof zu tun haben, die auch keine Allergie haben, zum Beispiel im ländlichen China. Noch nicht klar, warum. Und es gibt natürlich Risikofaktoren, die man vermeiden sollte. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Die Ärztin und pädiatrische Allergologin Professor Erika von Mutius klärte uns darüber auf, dass Milch direkt aus dem Stall und Kühe Allergien verhindern. Und jetzt noch ein spezieller Service für euch, wenn ihr betroffen seid. Mein Kollege Dieter Kassel hat mit dem Vorsitzenden der Stiftung Deutscher Polleninformationsdienst, Professor Karl-Christian Bergmann aus Berlin, darüber gesprochen, wie ihr euch mit Hilfe eures Handys besser vor Allergien schützen könnt.
Es gibt eine App, also so ein ganz kleines Programm für Mobiltelefone, das sie zusammen mit österreichischen Kollegen entwickelt haben. Funktioniert, sage ich gleich, für alle möglichen Telefone. Es geht auf dem iPhone, es gibt das Ganze aber auch für alle Handys, die das Betriebssystem Android haben. Es ist kostenlos, einfach unter Pollen suchen in den jeweiligen Stores. Was kann denn dieses Programm? Ich nehme an, wenn ich es habe und halte das Handy vor die Nase, ist der Schnupfen nicht weg. Das können Sie nicht bieten, oder?
Nein, das kann er noch nicht. Das wäre schön. In der Pollen-App ist die Pollenflugvorhersage. Das ist nichts Ungewöhnliches. Aber das weltweit Neue ist, dass wenn ich an 5 Tagen meine Symptome eingegeben habe, und dieses Tagebuch ist auch in der Pollen-App mit drin, dann erkennt der Rechner, ob ich eine besonders empfindliche Person bin oder durchschnittlich oder weniger. Und dann bekomme ich die Pollenflugvorhersage als eine Art Symptomvorhersage individuell auf mich selber bezogen, unter Berücksichtigung der Medikamente, die ich nehme. Und das macht es sehr interessant.
Ich frage mich aber immer, Herr Bergmann, ob wir diese allgemeine, etwas ungenauere Pollenflugvorhersage nehmen, die wir seit langem kennen. Das kennt man aus dem Wetterbericht, mäßige bis starke Birkenpollenbelastung. Was kann ich als Allergiker wirklich damit anfangen? Wenn ich nun 7 Wochen Birkenpollenbelastung habe, kann ich doch nicht 7 Wochen zu Hause bleiben.
Nein, ich kann nicht 7 Wochen zu Hause bleiben. Und es würde mich vermutlich interessieren, als einzelne Person, an welchen Tagen ist es denn für mich besonders schlecht? Und dazu haben wir eingerichtet, dass ich eine Push-Funktion habe, wo ich nur dann benachrichtigt werde, wenn auf mich bezogen die Pollenbelastung besonders stark ist, sodass ich nicht unnötig jeden Tag Informationen bekomme, die ich nicht brauche.
Diese App gibt es, wie gesagt, kostenlos für diese beiden großen Betriebssysteme. Sie heißt einfach Pollen-App. Es ist nicht kompliziert. Und dann kann man das, weil es kostenlos ist, ja auch ausprobieren und sehen, ob es einem selber was bringt oder nicht. Man kann nicht sagen, ich bin jetzt 40 oder 50, mir kann es nicht mehr passieren. Es gibt Menschen, die bekommen eine Pollenallergie, obwohl sie vorher ihr Leben lang keine hatten. Kann man das eigentlich inzwischen erklären, was da passiert dann?
Nein, leider können wir das noch immer nicht. Aber es wird von allen Kollegen in Europa beobachtet, dass Menschen zu uns kommen, die über 60 sind. Und die sagen, Herr Doktor, ich habe jetzt scheinbar einen Heuschnupfen. Dann sage ich immer, das haben Sie vielleicht vergessen, dass Sie jetzt als Kind schon mehr haben. Geben Sie es nur zu. Aber nein, Sie hatten nachweislich keinen. Es gibt also eine Form des Heuschnupfens, die erst im Alter auftritt. Und wir verstehen noch nicht, warum das ist. Ich sage das aber deshalb, damit auch ältere Menschen daran denken, dass es ein Heuschnupfen sein könnte, auch wenn sie schon 70 Jahre alt sind.
Man kann natürlich auch je nach Witterung auch im Sommer einen normalen Schnupfen haben als Laie. Woran kann ich das am besten erkennen, ob es eine Allergie ist?
Also da gibt es eine ganz einfache Regel. Immer wenn es juckt, dann hat es was mit Allergie zu tun. Also wenn ich einen Schnupfen habe, die Nase läuft vielleicht und ich muss auch niesen, aber ich habe keinerlei Juckreiz an der Nase oder auch am Auge, dann ist es wahrscheinlich keine Allergie. Immer wenn Allergie ist, dann juckt die Haut oder die Nase oder die Augen. Also das ist ein einfaches Kriterium.
Was kann man denn tun, wenn man eine solche Allergie hat? Es gibt eine ganze Menge Medikamente, frei verkäufliche ebenso wie verschreibungspflichtige. Aber das muss man ganz klar sagen, die heilen ja die Allergie nicht.
Nein, die heilen nicht. Und auch bei einer Allergie, die ja eine chronische Erkrankung ist, gilt das, was auch für andere chronische Erkrankungen gilt. Je besser ich meine Krankheit verstehe zunächst, umso weniger leide ich unter ihr. Also bitte informieren, welche Pollenart löst denn die Beschwerden aus? Dann kann ich mich informieren, wann fliegt diese Pollen. Wir sprachen jetzt über die Pollen ab, da werde ich genau informiert. Es gibt Reiseinformationen. Wo sind die Pollen dann noch vorhanden zu einem bestimmten Zeitpunkt oder wo sind sie schon durch? Wo fliegen sie nicht mehr? Dann die beste medikamentöse Therapie herausgefunden. Nehme ich nur vorübergehend bei Bedarf solche antiallergischen Tabletten, die es jetzt ja frei verkäuflich in der Apotheke gibt, oder überlege ich doch mit meinem Arzt, ob eine Immuntherapie sinnvoll ist. Ich füge an dieser Stelle gerne einmal zu, dass diese einfachen antiallergischen Tabletten im Grunde genommen eine gar nicht harmlose Medikamentengruppe sind, denn nach wie vor beeinträchtigen sie unseren Wachheitszustand, das heißt, wenn ich Autofahrer bin, wenn ich lernen will, dann führt es immer noch zu Defiziten, wenn ich solche Tabletten nehme. Es gibt Flugzeugabstürze, nachgewiesenermaßen, in denen die Piloten solche antiallergischen Tabletten genommen haben. Also deshalb sollte man es nur nehmen, wenn man es wirklich braucht und dann doch bitte überlegen, ist eine Immuntherapie nicht vielleicht die bessere Alternative?
Viele Menschen haben, wo Sie gerade Immuntherapie erwähnen, den Begriff Hyposensibilisierung schon mal gehört. Zwei Dinge. Erklären Sie vielleicht mal kurz nochmal generell, was da getan wird. Und dann müssen wir darüber reden, dass es inzwischen nicht mehr nur die Möglichkeit gibt, es per Spritze zu machen. Aber das ist das klassische, seit langem angewandte Verfahren.
Ja, und dort gibt es eben Fortschritte. Unter der Hyposensibilisierung verstehen wir, dass in den Körper, und das machte man früher nur mit Spritzen, die Allergene eingebracht werden, die den Heuschnupfen auslösen. Also wenn ich gegen Birkenpollen allergisch bin, kriege ich einen Extrakt aus Birkenpollen unter die Haut gespritzt. Und der Körper adaptiert sich, er gewöhnt sich sozusagen dann an dieses Allergen, weil er jetzt eine größere Menge in die Haut bekommt. Früher war es nur mit der Spritze möglich. Das war nicht ganz frei von Risiken, auch Nebenwirkungen dabei zu haben. Und deshalb hat man die sogenannte sublinguale Immuntherapie entwickelt, wo die Tropfen unter die Zunge genommen werden oder ich sag mal in den Mund genommen werden. Für Gräserpollenallergiker gibt es da jetzt sehr schön Tablette, die man also sehr viel einfacher nehmen kann. Das wird es demnächst auch für die Milbenallergie geben, das sage ich nur so nebenbei. Aber für die Baumpollen und für die Kräuterpollen gibt es das als Tropfen. Das ist angenehm, ich kann es zu Hause machen. Ich erspare mir diese vielen Besuche beim Arzt und damit habe ich eine Zeitersparnis.
Nach jetziger Erkenntnis, diese Form der Therapie ist ja noch relativ neu, aber wirkt das wirklich genauso zuverlässig wie die klassische Methode mit den Spritzen?
Es gibt inzwischen große Studien, die über mehrere Länder immer jeweils gemacht werden, die gezeigt haben, dass diese sublinguale Immuntherapie praktisch genauso wirksam ist wie die subkutane. Ich füge hinzu, einige Patienten lieben es, aber immer wieder den Arzt auch zu sehen, sich zu vergewissern. Bei der sublingualen Immuntherapie kommt man nur alle 3 Monate einmal zum Arzt. Da kann man auch die Dinge besprechen, sodass man abwägen kann, diese beiden Formen, was ist für den Einzelnen das Günstigere.
Manch einer Männer neigen dazu stärker als Frauen, glaubt, na ja, die Augen jucken, ich niese 3 Wochen. Es kann ja sein, wenn man Glück hat, gegen recht wenig allergisch zu sein. Ich halte das einfach aus. Warum ist es eigentlich keine so kluge Idee, das einfach auszuhalten?
Das ist nicht so klug. Am Anfang in der Tat sind die Symptome vielleicht sehr gering und die sind ja auch nur vorübergehend. Dann sagt man, wird schon besser werden. Aber beim Heuschnupfen, da wissen wir also, jeder Dritte geht in ein Asthma über. Bei der Milbenschnupfen übrigens sogar jeder Zweite. Dieses Asthma ist darin erkennbar, dass ich zunächst mal nur einen einfachen trockenen Husten habe, in der Zeit, in der die Pollen fliegen, also auch noch nicht besonders schlimm. Aber das wird von einem Jahr zum anderen schlimmer und dann wird es auch ganzjährig. Das heißt, das allergische Asthma durch die Pollen geht in ein ganzjähriges Asthma über und dann ist der Spaß auf jeden Fall vorbei. Denn wenn ich einmal dieses Asthma habe, dann werde ich es praktisch lebenslang nicht mehr los und das ist natürlich keine wirklich schöne Alternative.
Um Allergien, um Bauernhöfe, Katzen und um Kühe, um Amish People und noch viel mehr ging's heute im Hörsaal. Schön, dass wir wieder so vieles zusammen lernen durften. Es ist kompliziert. Dazu nach den Nachrichten guter Pop.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr.